Jesus, es tut einfach gut, mit anderen zusammen Glauben zu leben. Mir fällt es manchmal so schwer, den Fokus wirklich auf dich zu richten, so wie wir es gerade gesungen haben, dich wahrzunehmen, weil einfach so viel ist an Eindrücken, an Gefühlen. Und da tut es einfach gut, dass wir gemeinsam uns auf dich ausrichten. Ich danke dir für jeden, der heute hier ist. Danke für den Reichtum, den jeder Einzelne mitbringt, in die Gemeinschaft hinein, in den Glauben hinein. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt stärkst in diesem Gottesdienst, dass wir dankbar und froh über dich werden und übereinander und dass wir feiern. Amen. Vor 2 Jahren drüben Kinderfest im Hochberg, da sagt ein junger Muslim zu mir: Wir sehen, was da drüben bei euch los ist, was ihr für die Jugend tut, was da mit den Kindern passiert. Da ist immer viel Stimmung, viel Programm und man merkt, dass es euch da gut geht. Und wir wünschten, bei uns wäre das auch so mit unseren Kids. Oder letztens ein Mann bei der Kleiderbörse, das war auch letztes Jahr, nimmt mich so zur Seite und sagt: Können wir mal reden? Ich spüre hier etwas, was ich gar nicht kenne. Oder 2 Jugendliche, ich gehe abends aus einer Veranstaltung raus, gegen 22 Uhr, die sitzen draußen in diesen Korbsesseln und ich sage nur noch: Ihr räumt das dann wieder alles weg. Ja, ja, machen wir, wir sind einfach nur gerne hier, sagen sie. Und dann zeigt der eine auf das Kreuz und sagt, vorne auf der Box: Hier fühlen wir uns sicher, hier ist es schön. Und ich denke: Wow, Menschen spüren, wo Gemeinde ist, wo Jesus ist, da ist etwas anders. Da ist Ausstrahlungskraft. Woran liegt das? In den letzten Wochen ist mir neu aufgefallen, dass Jesus sehr oft Aussagen macht zum Kollektiv. Das, was der Lukas vorher gesagt hat. Zur Gruppe, zu uns als Christen zusammen und nicht nur zum Einzelnen, zum Semi oder zu wem auch immer. Letzten Sonntag haben wir eine Predigt gehört vom Dekan über den Weinstock, wo Jesus sagt: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Da ist wieder dieses Kollektiv. Und nochmal 2 andere Verse, die mir in den letzten Wochen nachgegangen sind. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr als Gruppe, als Kollektiv der Frommen, als Gemeinschaft der Jünger und Jüngerinnen, als Nachfolger von Jesus. Aussagen, die das Wir betonen und nicht so das Du, nicht den Einzelnen. Und das ist bewusst bei Jesus so, denn in dem Wir steckt eine besondere Kraft, eine Ausstrahlungskraft. Da wird Glaube sichtbar, anfassbar, da ist Stärke drin. Stärke, die weit drüber rausgeht als über den Einzelnen mit seinem persönlichen Glauben. In diesem Wir spürt man viel mehr. Deswegen heute die Predigt zu dem Thema die Kraft des Wir. Natürlich gibt es viele Gespräche, die Jesus führt mit einzelnen Menschen. Mit einem Nikodemus, mit einer Martha, mit einem Petrus und wie sie alle heißen. Und das sind oft so persönliche Gespräche, wo es ans Eingemachte geht, wo es um ihre Lebenssituation geht, wo es darum geht, persönlich Glauben zu finden, wo Jesus sie herausfordert oder ermutigt, ermahnt. Und manchmal bleiben wir Christen bei diesem Persönlichen stehen. Ich und mein Herr Jesus, gerade auch oft in dieser Reihenfolge, ich und mein Herr Jesus. Aber das ist zu kurz gegriffen. Und ich kenne Leute, die sagen: Ich brauche die Gemeinde ja gar nicht und die Gemeinschaft mit anderen. Ich kann Jesus auch zu Hause spüren und kann zu Hause mit ihm Kontakt haben. Ich kann meinen Glauben alleine leben. Dann sage ich: Du hast recht, theoretisch, aber praktisch hast du eben nicht recht. Das funktioniert nur in der Theorie, ich und mein Herr Jesus. Wir brauchen das Wir. Und wenn du so denkst, ich brauche dieses Wir gar nicht, weil du vielleicht enttäuscht bist, dann möchte ich dich ermutigen und hoffe, dass du heute Abend rausgehst und sagst: Jawohl, ich suche das Wir wieder viel mehr, weil da Kraft drin steckt. Wenn du aktiv in der Gemeinde im Wir lebst, dann möchte ich dir einfach den Augen wieder öffnen für das: Wow, wie toll ist es, Teil von dem Wir zu sein, Teil von der Gemeinschaft und der Gemeinde, neu dankbar darüber zu sein, weil man diesen Schatz manchmal vergisst über die Jahre. Wenn das Leben so dahin plätschert, wenn der eine links und rechts einem manchmal auf den Keks geht, dass man dieses Kostbare, was man am anderen hat, eben nicht mehr wahrnimmt. Zwei Aussagen, auf die ich heute Abend eingehen möchte, zwei Wirs, beziehungsweise zwei Ihrs aus Jesus seiner Sicht, die er macht, zwei Aussagen. Ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Jesus sagt es in Matthäus 5 im Rahmen der Bergpredigt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts mehr, als dass es weggeworfen wird und die Leute es zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Zwei absolut krasse Aussagen. Ihr seid das Salz der Erde. Nicht zuerst eure Worte sind das Salz der Erde, nicht eure Taten, das hängt damit zusammen, sondern ihr erst einmal als Person in eurer Persönlichkeit, in eurem Sein, in eurem Dasein, im Präsentsein seid Salz für die Erde als Christen. Genau das Gleiche, ihr seid das Licht der Welt. Und das ist mir nochmal krass aufgefallen, wenn wir das Licht der Welt sind, bedeutet das, wenn wir nicht da sind, dann ist es finster in der Welt. Und ohne Licht, nur in Finsternis, gibt es kein Leben. Gibt es keine Photosynthese. Wird kein CO2 in Sauerstoff verwandelt und Zucker gewonnen, Energie geworden. Wir hätten eine geistliche Klimakatastrophe. Ja, und wir stecken ja in einem Klimawandel drin. Wir haben es gerade schon mal gehört, was die Temperaturen anbelangt. Aber ich glaube auf der geistlichen Ebene genauso. Da, wo Christen sich aus der Gesellschaft, aus dem Leben zurückziehen, wo sie auch weniger werden, wie in unseren Breiten, merkt man das an dem Klima. Gemeinde ist existenziell für die Welt. Als mir das nochmal klar geworden ist beim Vorbereiten gestern, habe ich erstmal Luft holen müssen. Hat mir echt kurz die Luft verschlagen, weil mir die Dramatik bewusst wurde. Wie krass das ist, dass an uns als Christen, als Gläubigen, die Existenz dieser Welt hängt. Das Leben in dieser Welt von uns abhängt. Wenn das stimmt, was Jesus hier sagt, dann ist die Gemeinde Jesu existenziell wichtig für die Welt. Ohne uns Christen, ohne das Kollektiv des Wirs, geht die Welt kaputt. Und wenn wir zurückgucken in die Menschheit, auch was da in der Bibel berichtet wird im Alten Testament, dann waren da zum Beispiel immer solche Lichtträger wie der Henoch mit seiner Familie, der Glauben gelebt hat in einer Zeit, wo es turbulent zuging. Da war da dieser Noah und Gott war drauf und dran, die ganze Erde zu vernichten, weil er gesagt hat, das gibt's doch gar nicht. Alle machen, was sie wollen, keiner interessiert sich für mich. Halt, doch, da ist einer. Und wegen diesem einen, beziehungsweise wegen seiner Familie, 8 Personen, vernichtet er die Welt nicht und fängt neu mit ihm an. Im Neuen Testament heißt es, dass am Ende der Zeit es eine Entrückung gibt. Das heißt, die Christen verschwinden von dieser Erde und werden in den Himmel gebeamt. So kann man sich das vorstellen. Was für eine krasse Zeit. Und dann wird auch berichtet, wie es danach drunter und drüber geht auf dieser Erde. Wie ein riesengroßer Weltkrieg entsteht und alles kaputt geht. Die Welt bricht auseinander. Wenn die Christen weg sind, wenn die Gemeinde nicht mehr präsent ist, geht es drunter und drüber. Warum? Weil mit ihrer Anwesenheit Christus anwesend ist, Jesus. Und wenn die Gläubigen nicht mehr da sind, ist auch weniger von Jesus anwesend. Das ist die Rechnung, die Jesus hier aufmacht. Jesus sagt von sich in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, also mit mir lebt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Jesus sagt erstmal, ich bin die Quelle des Lichts. Ich bin der Ursprung des Lichts. Aber wer mit mir unterwegs ist, wer mein Kind ist, mein Nachfolger ist, der wird auch zum Lichtträger. Dem gebe ich mein Licht ab. Und deswegen sagt er ja hier, Matthäus 5, was wir vorhin gelesen haben, ihr seid das Licht der Erde, weil er von sich das Licht an uns weitergibt. Jeder Nachfolger von Jesus bekommt das Licht, das er selber Orientierung hat, aber dass durch ihn auch ein Leuchten rausgeht, dass andere Menschen durch ihn Orientierung haben, dass sie Gott entdecken, dass sie wissen, dass es einen Gott gibt. Absolut krass finde ich diese Aussagen. Und für Menschen, die nicht an Jesus glauben, die würden wahrscheinlich sagen, wow, ist das arrogant. Und das klingt ja auch so. Aber das haben wir uns ja nicht ausgedacht. Das sagt ja Jesus hier selber. Das war nicht unsere Idee. Und gleichzeitig, wenn wir das so hören, also ich fühle mich da auch überfordert und denke mir, ach du meine Güte, wenn das Wohl und das Wehe anderer Menschen von mir so abhängt, das ist krass. Und dann bin ich wieder erleichtert, dass hier nicht steht, du bist das Licht der Welt, sondern ihr seid das Licht der Welt. Ihr, das Kollektiv der Gläubigen, der Verbund, dieses Miteinander, das entlastet mich. Es hängt nicht alles von mir ab. Ich bin ein kleiner Teil davon. Aber das ist gut, dass ich ein Teil davon bin. Die ganze Schönheit von Gott kann sowieso keiner von uns selber ausstrahlen. Wir können immer nur Teile davon ausstrahlen, nicht das Ganze. Und deswegen ist es gut, dass Menschen bei unterschiedlichen Menschen andocken und unterschiedliche Aspekte der Schönheit von diesem Licht von Jesus entdecken. Da heißt es in diesem Vers, die Stadt, die auf dem Berg ist, ist nicht unsichtbar. Das macht was her. Die ist deutlich sichtbar und erkennbar für viele. Wir machen das jetzt mal. Ihr habt doch fast alle Handys dabei, oder? Wir packen mal hier unser Handy aus und leuchten mal. Also so ein kleines Lämpchen ist ja echt minimal. Das ist ja gar nichts. Aber jetzt kommt, macht mal hier alle an. Ja, okay. Wenn wir jetzt noch das Licht hier runterfahren. Guck, 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 guck. Wahnsinn, oder? Jetzt dreht euch mal ein bisschen um und genießt es mal, was ihr hier seht. Wir sind gemeinsam das Licht. Krass, wie viele Leute ein Handy dabei haben. Ja, genau. Und so ist es mit dieser Stadt auf dem Berg, die wird sichtbar. Ein Licht, okay, das wird man gerade so vielleicht erkennen, aber da sind viele Lichter. Und das gibt, interessant ist, Licht beruhigt. Licht gibt einem Sicherheit, oder? Kennt ihr das? Es ist mehr als nur, dass man ein bisschen was sieht, sondern man merkt, da ist Leben. Da ist wer, der das Licht angezündet hat. Und wenn so eine Stadt leuchtet, dann zieht es an. Und das war damals besonders wichtig, wenn jemand unterwegs war, irgendwo in der Wüste oder sagen wir mal in Israel, in dem Gebiet, im Steppenland. Und er hat es verpasst, rechtzeitig zu Hause zu sein. Da gab es keine Straßenlaternen, da gab es keine Handys zum Leuchten oder Taschenlampen. Und dann siehst du da hinten Licht. Und zwar nicht nur ein kleines Flackerlicht, sondern eine Stadt, ein Dorf. Puh, endlich. Da kann ich hin, da ist Sicherheit, da werde ich Gastfreundschaft erleben. Jesus redet hier vom Kollektiv, das gemeinsam leuchtet, von einer Stadt, die Geborgenheit, die Heimat ausstrahlt. Gemeinde als Ort der Heimat und der Geborgenheit. Willkommen daheim. Wir leben in Zeiten, wo es immer einsamer wird. Wir haben zwar alle viel mehr Freunde, zumindest in unserem Telefonbuch. Das ist voll von Freunden, von Kontakten, Social Media-like. Aber wo sind die echten Freunde? Es hat mich total gefreut, wo ich hier so Klicken stehen sah von jungen Leuten, wie ihr beieinander seid, dass ihr Freundschaften lebt. Das ist Gemeinde, Freundschaften zu leben, Glaubensfreundschaften zu leben. Wo man sein darf, wie man ist, wo man nicht glitzern muss, wo man echt sein darf. Wo man willkommen ist, egal ob es gerade beruflich oder schulisch gut läuft oder nicht, ob man Single ist oder verheiratet, ob man Kinder hat oder nicht, welche sexuelle Orientierung man hat, welchen kulturellen Hintergrund, welche Sprache, welche Bildung, das zählt erstmal gar nicht. Du bist willkommen. Du musst nicht okay sein. Du darfst aber auch einen Weg gehen, wo du dich verändern lässt von Jesus, auch in der Gemeinschaft immer mehr dein Leben Jesus auslieferst und immer mehr auf ihn ausrichtest. Ein Ort, wo man auch einander schuldig wird, auch das ist Gemeinde, wo es Streit gibt, wo es Ärger gibt, wo es Stress gibt, aber wo man da nicht stehen bleibt, sondern wo es Vergebung gibt. Vor einiger Zeit habe ich es erlebt, dass zwei Familien durch unglückliche Worte einfach in Stress miteinander gekommen sind. Und dann zu erleben, dass man nicht da stehen geblieben ist, sondern das geklärt wurde. Und zwar nicht mit Schwamm drüber, sondern mit echter Vergebung, mit Freundlichkeit, mit Aussprache, mit gegenseitigem Respekt und Annahme. Und das hat mich echt stolz gemacht auf diese zwei Familien. Ich habe gedacht, wow, so stark, so cool. Gemeinde ist nicht ein Ort der Perfektion, sondern ein Ort, wo ganz normale Menschen zusammenkommen, unperfekt wie sie sind. Aber sie haben erlebt, dass Gott sie nicht aufgegeben hat. dass Gott ihnen Schuld vergeben hat, dass Gott Licht und Klarheit in ihr Dunkel gebracht hat. Und deswegen geben sie andere Menschen nicht auf. Können sie anderen Menschen vergeben? Bringen sie Licht in das Dunkel von Beziehungen? Vertrauen sie darauf, dass Gott wiederherstellt? Gebt euch nicht zu schnell auf. Auch nicht in euren Ehen, in euren Beziehungen, in Freundschaften, auch der Gemeinde gegenüber. Nicht zu schnell aufgeben. Ihr seid nicht alleine, wenn ihr Gemeinschaft lebt. Ihr habt Glaubensgeschwister an eurer Seite, die euch unterstützen können, die euch auch helfen können in diesen Herausforderungen, in denen ihr gerade drin steckt, vielleicht in den Zweifeln, vielleicht in der Perspektivlosigkeit, vielleicht auch in dem Streit. Jesus wohnt hier in der Gemeinde durch deinen Bruder und deine Schwester, die hier im Gottesdienst anwesend sind oder darüber raus zur Gemeinde gehören. Denn Gemeinde ist mehr als ein Ort. Es ist mehr als ein Versammlungsort, als dieser Gottesdienst, als Veranstaltung. Gemeinde ist da, wo Menschen, wo Christen, wo mindestens zwei oder mehr zusammen sind und ein Wir entsteht. Wo Menschen miteinander unterwegs sind in solchen Wir-Gruppen. Da habe ich mal ein Bild mitgebracht von meiner Wir-Gruppe. Wir treffen uns jeden Donnerstag. Morgens machen einen Gebetsspaziergang, drei Männer. Und unterhalten uns auf dem Hinweg, beten auf dem Rückweg. Und an dem, das war jetzt letzten Donnerstag, da war es echt kälter, als ich dachte. Die Sonne hat geschienen. Ihr seht hier die Schatten. Aber ich hatte nur meine Weste an und dachte mir, das klappt schon. Aber 5 Grad war ein bisschen kalt. Und dann war es echt gut, dass ich im Windschatten gehen konnte. Das war auch ziemlich windig und eisig. Da habe ich gesagt, Männer, ihr geht auf der Seite und ich quetsche mich mal hier auf die andere Seite. Und so ist es im Leben. Wir erleben immer wieder eisige Zeiten. Wir unterschätzen das Leben manchmal. Es kommt ein eisiger Wind. Wir sind nicht richtig angezogen. Und wie gut ist es, dass da jemand da ist, der mit uns geht, der uns Windschatten gibt, der für uns betet, der auch mal praktisch anpackt, wenn da die Sonne im Leben gerade nicht so scheint oder es eisig ist trotz Sonne. Krankheit, berufliche Herausforderungen, Wohnsituation, Finanzen, was auch immer gerade reinkommt, dass da jemand ist, der den Fokus mit mir auf Jesus richtet, der mit mir leuchtet. Und wenn mein Lichtchen vielleicht gerade nicht so doll leuchtet, mein Lichtchen auch fast am Ausgehen vielleicht ist, mein Glaubenslicht, dann ist da einer, der sagt, guck mal hier, ich bin da. Du darfst mein Licht mitnutzen. Ich glaube für dich mit. Gemeinde hat gerade darin Kraft, dass es ein Ort der zweiten Chance ist, und zwar zum 10. und zum 50. Mal. Als der Petrus einmal Jesus fragt, wie oft muss ich denn meinem Bruder vergeben? Dann sagt Jesus, 7 mal 70 Mal. Die, die gut rechnen können, 490 Mal. Zum Glück hat man meistens nicht so viel Papier dabei, dass man das überhaupt so auflisten kann. Soll eigentlich heißen, immer vergeben. Es gibt kein Ende beim Vergeben. Das ist die Kraft des Wirs. Die liegt darin, dass das Licht von Jesus leuchtet, dass es gepflegt wird und nicht von uns gedeckelt wird. Und wenn ich gerade nicht viel Leuchtkraft habe, dass der andere mit mir leuchtet, dass sein Licht mich mit umleuchtet. Das zweite Bild, von dem hier die Rede ist, ist das Bild von dem Salz. Ihr seid das Salz der Erde. Und was macht Salz? Es ist ein Geschmacksverstärker. Und das Essen kann noch so wunderbar und mühsam vorbereitet sein. Wenn das Salz fehlt, dann ist das tollste Dinner leider nicht so gut. Aber wenn das Salz da ist, und zum Glück kann man das ja dazufügen, dann schmeckt es abgerundet, dann ist es lecker und dann leuchten die Augen vor Freude. Menschen aus allen Kulturen und aus allen Gesellschaften sind auf der Suche nach Glück, nach einem abgerundeten Leben. Und Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid der Geschmacksverstärker. Durch euch finden sie Glück und Erfüllung. Glaubt ihr das? Dass wir das haben, was die anderen suchen, was sie brauchen, damit ihr Leben gelingt? Vishal Magalwadi, ein zeitgenössischer indischer Sozialwissenschaftler und Philosoph, der beschreibt einmal die positiven Auswirkungen des Christentums in den letzten 100 Jahren oder hunderten Jahren, letzten 200 Jahren, auf sein Volk, auf die Inder. Er selber ist Hindu, er ist gar nicht Christ, aber er staunt über die positive Prägung seines Landes durch Christen, die den Glauben ernst genommen haben, die Bildung hingebracht haben, Menschenwürde, Frauenrechte, Abschaffung von Missständen, Aufbau von modernen Institutionen, Demokratie. Er hat gesagt, das hatten wir nicht. Und wir haben Jahrtausende schon da gelebt. Erst als die Christen kamen, haben sie unser Land positiv verändert. Er staunt über die Kraft des christlichen Glaubens. Und er ist entsetzt darüber, dass im Westen die meisten Menschen sich immer mehr zurückziehen und mit dem christlichen Glauben nicht mehr so viel anfangen können. Und auch die Christen sich komisch fühlen, dass sie Christen sind. Und er sagt, hey, ihr könnt stolz und erhobenen Hauptes durch die Welt laufen, denn in eurem Glauben, in eurem Jesus steckt Kraft. Ich finde es krass, wenn es jemand so sagt, der selber gar nicht an Jesus glaubt. Glaubt ihr das? Dass dieser Jesus die Welt verändert durch euch? Einfach nur, weil ihr seid, weil ihr unterwegs seid in dieser Welt. Ein zweiter Aspekt, der in diesem Salz steckt, das war für die Juden klar, für uns als jetzt Lesende, als Christen, die so weit weg davon sind, wir merken das gar nicht. Ich habe es erst vor ein paar Wochen entdeckt, als ich im dritten Buch Mose gelesen habe, dass da was über Salz steht. Und da sagt Gott nämlich bei diesen ganzen Gesetzen über die Opfer, alle deine Opfergaben, deine Speisopfer sollst du mit Salz salzen. Und sollst das Salz des Bundes deines Gottes auf deinem Speisopfer nicht fehlen lassen. Und da gibt es mehrere andere Stellen, 4. Mose 18, 2. Chronik 13, wo von einem Bund die Rede ist, den Gott schließt, einmal mit dem David, aber dann eben auch mit dem Volk Israel. Und dieser Bund wird mit Salz geschlossen. Salz als Konservierungsmittel, als sichtbares Zeichen dafür, dass dieser Bund ewig hält. Salz als Bundeszeichen. Und das steckt hier drin. Wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, dann bedeutet das, ihr seid meine Bundesgenossen. Ihr seid meine Familie auf der Erde, meine Kinder. Und wenn Leute euch sehen, dann sehen sie, dass man mit Gott Familie leben kann. Dass Gott der Vater ist und man ein persönliches, echtes Kind von Gott sein kann. Und das ist revolutionär. Dass man mit Gott Beziehung haben kann. Ihr seid das Salz der Erde, bedeutet, dass Menschen durch euch erkennen, dass ihr eine lebendige Einladung seid, zu Gott zu gehören. Beim Glaubenskurs, den wir im März hatten, fand ich das wieder total interessant, wie die einzelnen Leute so erzählt haben, warum sie überhaupt bei diesem Kurs dabei sind, wie sie dazugekommen sind. Und meistens war es deswegen, nicht meistens, bei allen war es deswegen, weil andere Leute Glauben vorgelebt haben, weil andere sie eingeladen haben, weil andere mit ihnen eine Wegstrecke gegangen ist. Wir sind als Kollektiv, als mehrere Einzelne eine Einladung zu einer persönlichen Beziehung zu Gott, Teil dieses Wir zu werden. Ich habe von einer Studie gelesen, die Zahl 37,8 rausgebracht hat. Die Zahl, die bei Bekehrungen von Menschen, dass sie Teil der Familie Gottes werden, eine große Rolle spielt. Und zwar 37 bedeutet, 37 Personen, Menschen, braucht es normalerweise im Schnitt, dass eine Person Jesus kennenlernt, dass sie in den Glauben hineinfindet. Und 8 steht für die 8 Jahre. Das ist ein Prozess von etwa 8 Jahren mit 37 Personen. Ich habe hier mal so eine Grafik mitgebracht. Da ist jemand, der hat Interesse irgendwie am Glauben. Aber bis er da bei dem Kreuz landet sozusagen, bis er entdeckt, dass Jesus für ihn gestorben ist, sein Vater ist, der ihn voller Liebe willkommen heißt in seiner Familie, dauert es eine Weile. Da braucht es mehr als diese paar Hanseln hier, da braucht es 37 Menschen. Und die helfen ihnen um diese Blöcke, um diese Steine, um diese Fragezeichen. Wer ist Gott? Gibt es einen Gott? Ist Gott lieb? Ist er vertrauenswürdig, durchzuhelfen? Die nicht nur die richtigen Worte haben und das Richtige erklären können, sondern die einfach leben. Und es kann sein, an einem dieser Blöcke, du stehst da mit deinem Freund oder deiner Freundin und du weißt gar nicht, wie du das erklärst, diese Frage, die diese Person hat. Aber du hilfst ihm einfach, weil er dir vertraut und weil er bei dir sieht, dass man trotz dieser Fragen im Leben mit Jesus leben kann. Und er geht weiter und er kommt mit der nächsten Person in Berührung, die weiterhilft. Ein paar Rückschlüsse daraus. Ich bin wichtig als Einzelner. Du bist wichtig als Einzelner. Du bist einer von diesen 37, die dazu beitragen, dass jemand Jesus kennenlernt. Egal an welcher Stelle. Jetzt denken wir manchmal, der ist der Wichtigste, der kurz vor dem Kreuz steht und zock, den anderen sozusagen vollends in den Glauben reinzieht. Aber vielleicht ist der andere viel wichtiger, der ganz am Anfang steht, wo jemand null Berührung im Glauben hat und überhaupt zum Nachdenken kommt, weil er dich sieht, weil in deinem Leben Dinge anders sind. Oder kommt hier rein und sagt, ich spüre, hier ist etwas anders. Erzähl mir mal, was das ist. Und gleichzeitig ist das auch ein Grund, demütig zu sein. Ich bin nur einer von 37. Nur ein Mosaiksteinchen. Auf mich kommt es nicht vollends an. Das entspannt auch gleichzeitig. Das bedeutet nämlich, du kannst es nicht vermasseln. Gibt nämlich auch so Situationen, oh, jetzt habe ich hier echt einen Stuss erzählt oder ich habe den zugelabert oder ich habe das einfach nicht gut rübergebracht, was ich dem sagen wollte. Ja, ist okay, dumm gelaufen. Zum Glück hat es noch die anderen 36. Oder dann kommt ein anderer 37. und du fällst halt raus aus der Reihe. Oder wenn ich eine Chance nicht genutzt habe, denke ich, oh, hoffentlich kommt er überhaupt zum Glauben. Ich hatte mal so jemanden, der war total offen an einem See, ich war voll im Prüfungsstress, ich habe kurz mit dem geredet, habe gesagt, hey, ruf mich an, der hat dadurch nie angerufen und ich habe hinterher gedacht, so was Bescheuertes, wie konnte das sein, dass ich diese Chance verpasst habe? Hoffentlich kriegt er noch mal eine Chance, mit Jesus in Kontakt zu kommen. Ich habe dann echt lange für den gebetet, ich weiß den Namen nicht mehr, damals wusste ich ihn noch, bis ich irgendwann in mir drin gespürt habe, lass ihn los, er hat seinen Weg gefunden. Und das war eine Erleichterung, so dass Gott das irgendwie in mich reingesprochen hat. Entspannung, es kommt nicht auf dich an und gleichzeitig kommt es auf dich an. Nutz die Chancen, die du hast, sei einer von diesen 37. Du bist wichtig, weil du bist ein Christ zum Anfassen. Du bist Licht zum Sehen, Orientierung und du bist Salz, das das Leben schmackhaft macht. Eine Einladung in diesen Bund, in diese Familie Gottes hinein. Und dann lass dir Zeit. 8 Jahre. 8 Jahre ist ganz schön lang. Du musst nicht heute alles mit jemandem klären. Und versuch auch nicht, ungeduldig zu werden, so, boah, das hat keinen Sinn. Ich rede mit dem nie mehr über den Glauben, weil da kommt überhaupt nichts an. Du bist nicht der, der das entscheidet. Du liebst die andere Person einfach. Du lebst deinen Glauben. Beziehung ist unheimlich wichtig, gerade auch in dem Kulturwandel, in dem wir heute stecken, auf der Suche nach Wahrheit. Wir Christen, wir reden immer gern, wir diskutieren gern. Wir haben so ein schönes Handbuch, die Bibel als Betriebsanleitung, wie das Leben mit Gott gelingt. Aber die Gefahr ist, dass wir an Menschen vorbeireden deswegen. Denn die heutige Generationen, und da kennt ihr euch besser aus als ich, zu denen gehören die meisten hier, die wollen gar nicht mehr so viel diskutieren über Wahrheit. Die wollen Frieden haben miteinander und nicht Rechthaberei. Deine Wahrheit, meine Wahrheit. Jeder hat das Recht auf seine eigene Wahrheit und dafür akzeptiert zu werden, wie er ist, wie er sich fühlt. In der Aufklärung damals gab es so einen Satz von Descartes, ich denke, also bin ich. Da ging es unheimlich viel über Ratio, über Diskussion, über Auseinandersetzung mit Wahrheit. Und heute sagt man, ich fühle und so bin ich. Das, was du fühlst, ist deine Realität. Du sagst, ich fühle das gerade nicht, das und jenes zu machen. Das ist so eine Aussage, die ich immer mal wieder höre. Oder ich feiere das. Da ist jemand voll dabei bei einer Sache. Und du merkst einfach, wie die Überzeugung und die Gefühle ganz eng zusammengehören und wie das praktisch deine Identität auch ausmacht. Und deswegen ist Kritik an dieser Überzeugung, weil das nämlich ganz eng mit deinen Gefühlen verbunden ist, Kritik an deiner Identität. Und das ist etwas, wo wir Christen aufpassen müssen in Diskussionen. Wir Christen sagen gern, ich liebe die Person, aber an der Überzeugung, da kann ich doch schrauben. Da kann ich doch was machen. Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Das sind doch 2 Paar Schuhe. Person und Tat auseinanderhalten, aber das funktioniert oft nicht. Gerade auch in den jüngeren Generationen, das ist so eng verknüpft, die fühlen sich direkt abgelehnt als Person, wenn du Kritik übst. Das ist ein Angriff auf ihre Identität. Deswegen, es braucht Zeit und Vertrauen. Erstmal Annahme des anderen, so wie er ist, so wie er denkt. Das bedeutet akzeptieren, den anderen annehmen, so wie er ist, aber nicht gleichzeitig alles gutheißen. Aber du musst es vielleicht auch nicht gleich sagen. Das kommt, wenn du Vertrauen hast. Denn der andere Vertrauen zu dir hat, dann stellt er Fragen. Dann sieht er in dem Licht, in dem du lebst, in dem Salz, mit dem du salzt, wie Jesus ist. Es braucht Zeit und Vertrauen. Und so hat Jesus auch gemacht. Mit vielen Leuten. Pharisäer, die hat er bam konfrontiert. Da ist er gleich mit Klartext gekommen. Und bei vielen anderen hat er einfach nur gesagt, ich liebe dich. Sei Teil der Familie Gottes. Und Zachäus, die Ehebrecherin, Samariterin, Kranke, egal wer sie waren. Egal, ob Menschen unsere Überzeugungen, unsere biblischen Werte teilen. Salz zu sein bedeutet erst einmal, sie anzunehmen. Auf der Grundlage von Vertrauen und Annahme steigt das Interesse der anderen an dem, was du glaubst und was die Bibel sagt. Wenn der andere dich kennenlernt und spürt und fühlt, dass du nicht Salz in der Wunde bist, sondern Salz in der Suppe, dann öffnet er sich. Es braucht im Schnitt 8 Jahre und 37 Personen, dass Menschen Kinder Gottes werden. Du bist ein Mosaiksteinchen, das entlastet. Und gleichzeitig bist du ein wichtiges Mosaiksteinchen, damit das ganze Bild komplett wird. Ich möchte zusammenfassen. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Und die Kraft dieses Wirs ist einmal nach innen, das ist diese Gemeinschaft, dieses Miteinander, was wir leben, in guten wie in schlechten Zeiten, das ist Heimat, das ist Annahme, das ist Unterstützung. Und es ist auch die Kraft, die nach außen geht, eine lebendige Einladung zum Glauben, weil Menschen sehen, dass da Licht ist und sie spüren, dass euer Leben, dass unser Leben salzig ist, dass hier Glück ist, Zufriedenheit, weil wir zur Familie Gottes gehören. Jesus sagt, das ist eure Identität, das ist eure Bestimmung, Licht zu sein, Salz zu sein. Ihr seid Lichtträger, weil ich Lichtträger bin, sagt Jesus. Ihr seid Salzträger, weil ich der bin, der den Bund schließt, der Familie mit euch geschlossen hat. Seid stolz darauf, dass ihr zur Familie Gottes gehört, dass wir gemeinsam Glauben leben, dass wir gemeinsam Kraft haben. Ich freue mich von Herzen, dass wir hier im Bezirk als Christen live on stage auf dem Schirm haben. Ihr habt schon gehört, vor ein paar Wochen haben wir es gelauncht. Und zwar werden wir eine Evangelisation haben im Kongresszentrum am ersten Adventswochenende, wo 15 Gemeinden und einige Werke darüber raus mitarbeiten. Ein Ziel haben, dass Menschen in Heidenheim Jesus kennenlernen, wo wir stolz darauf sind, dass wir eine Gemeinde sind sozusagen, eine Gemeinschaft von Gläubigen, auch wenn wir in verschiedenen Stellen und in verschiedenen Gemeinden unterwegs sind. Informiert euch gern, guckt mal auf die Homepage liveonstage.heidenheim. Und da könnt ihr auch einfach mal gucken, was da geplant ist. Draußen liegen noch ein paar Hefte und am besten einfach mal Gebets-Newsletter abonnieren, um schon mal mitzubeten für dieses Projekt und sich schon mal darauf vorzubereiten. Und nächsten Sonntag freue ich mich, da kommt der Gabriel Hessler. Das ist der, der die Predigt dort halten wird mit diesem Musical zusammen, Musical und Message. Der wird hier im Gottesdienst sein und predigen, abends und auch morgens. Und am Samstag, super Einladung an euch, 19.30 Uhr ist hier das erste Safe-Event, ein Lobpreis-Gebetsabend, wo wir gemeinsam Gott feiern, wo wir beten für unsere Stadt und wo es eine Schulung gibt, wo wir die Kraft des Evangeliums neu verstehen wollen. Am 20.06. sind wir im Hochberg. Da machen wir ein Kinderfest gemeinsam mit dem Hochberg, um dort einfach Freude zu leben. Kinder von hier, Familien von hier, Alte von hier, egal wer. Und drüben, wir vermischen uns. Und sie lernen und spüren hoffentlich, dass das Salz und Licht ist in unserem Leben. Herzliche Einladung dazu. Nachher gibt es noch ein paar mehr Infos. Wir brauchen immer solche Highlights, solche Knotenpunkte, wo man ansetzen kann, wo man das nochmal ganz bewusst auch ist. Ansonsten dieses, was Jesus uns sagt, ihr seid Salz, ihr seid Licht, gilt für den ganzen Alltag, gilt fürs ganze Leben. Durch dich, als Teil vom Wir, wird die Kraft dieses Wirs spürbar. Amen.